Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ach Jens, was ist denn heute schon wieder mit dir los?
Du, heute hat mir einer erzählt, dass man sich ständig selber neu erfinden soll. Und damit konnte ich jetzt irgendwie am Anfang gar nichts anfangen. Das war echt schwierig.
Wer ist denn das? Von wem redest du?
Ja, das ist ein super cooler, toller Typ, der uns jetzt gerade gegenüber sitzt.
Genau, das ist Premiere.
Denn, ja.
Wir haben keine Telefonleitung heute mit den immer technischen Herausforderungen und wir haben ihn bei uns live in der Sendung und du stellst ihn kurz vor.
Ja, also das Thema, was wir heute haben, das heißt, ich will so bleiben, wie ich bin. Kennt ihr noch die Du-Darfst-Werbung? Oder reinvent yourself. Tut's eigentlich weh, sich radikal neu zu erfinden, Frederik? Also wir haben hier den Frederik Staudacher und der hat schon Luft geholt, aber ich will wenigstens kurz Hallo sagen. Frederik, schön, dass du da bist und du hast dich radikal neu erfunden, ist es richtig?
Moin moin, erstmal schön, dass ich dabei sein darf, freue mich sehr. Und ja, das habe ich getan und bin auch immer noch dabei, sozusagen. Ein ongoing process.
Und Frederik, du sahst früher auch anders aus, ne, optisch?
Also von Frisur her nicht, aber ich glaube, hier der Jens kennt mich sonst eher im Anzug.
Ja.
Und den habe ich aber jetzt tatsächlich seit 2016, ich glaube, noch einmal zum Geburtstag von meiner Mutter rausgeholt. Und ansonsten gibt es jetzt einen Haufen teurer Anzüge, die bei mir im Schrank versauern.
Das kenne ich. War viele Jahre bei Springer, die hingen auch bis vor kurzem alle noch drin. Irgendwann passen sie dann auch nicht mehr.
Von der Doppelmanschette zum Hoodie, ne, könnte man sagen.
Das ist unser Sendetitel. Ja,
genau. Ich sage immer von der Großkanzlei ins Hip-Hop-Radio oder ins Radiostudio.
Genau, das ist nämlich das, was du machst. Hip-Hop-Radio. Ja, cool. Ich habe heute Morgen deine Sendung gehört, fand ich total super. Und du hast einen Titel gehört, der hat mich dann sofort, manchmal ist das ja so, weggeflasht in meine alte Zeit. Du hast gespielt My Fancy Free Future Love, im Tom Misch Remix, richtig? Und dann hatte ich sofort ein Lied im Kopf, das muss ich mal ganz kurz anspielen. Ich weiß, ich darf immer nur so 5 Sekunden. Ja, und das hat bei mir wieder alles rausgeholt, was damals so da war.
PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss.
So ist es. 91. Das Ding ist fast 30 Jahre alt, aber ist das eigentlich noch Kult in der Hip-Hop-Szene? Hört ihr so?
Das ist kein Track, der jetzt irgendwie bei uns ungefähr unbedingt laufen würde, aber es ist ein schöner Track. Also ich mag den gerne. Mein Bruder hatte früher die Maxi-CD, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie das Cover aussieht.
Ja,
genau, aber es ist jetzt kein Track, den wir spielen, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Lied.
Ja, cool.
Jetzt müssen wir es ein bisschen sortieren. Das Leben vorher und das Leben danach. Ja? Wenn man über dich googelt, findet man einiges. Das lädt ja auch ein, dieses Thema.
Ah, ich schon lange nicht mehr gemacht.
Ja. Gibt es andere Menschen noch für dich, die auch diesen, ich sag mal, radikalen Wandel von alte Welt in neue Welt und Hip-Hop und dann Radio? Kennst du noch jemanden in Deutschland, der es auch so macht?
Also in der Radiowelt jetzt gar nicht. Aber meine Frau ist auch jemand, der ursprünglich mal eher in der Corporate-Welt zu Hause war und sich dann danach dann selbstständig gemacht hat und ein eigenes Unternehmen hochgezogen hat.
Keinen eigenen Radiosender?
Radiosender, nee, die ist eine der Mitgründerinnen von Food Loose, die machen Nuss- und Trockenfruchtriegel in Bioqualität und genau, und sie war ursprünglich bei Chibo lange Jahre und genau, hat sich quasi auch neu erfunden mit ihrer Selbstständigkeit.
Apropos Fruchtriegel, hört man eigentlich, dass ich meine weiße Maus schmatze?
Ja.
Hat man gehört?
Sie hängt ja auch noch einen Teil aus dem Mund raus.
Ja, also wir haben hier noch was aus der alten Zeit. Wir haben hier weiße Mäuse und Smarties und so, also bedient euch. Ne?
Aber die Weißen, das ist ganz toll von dir, guter Gastgeber. Aber die weißen Mäuse, so wie ich sie von früher kannte, die hatten vorne immer noch an der Nase, so, kennt ihr das? So einen schwarzen Punkt drauf. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr angeboten, weil es irgendwie giftig ist oder so. Aber jetzt zu deiner Story. Also wir müssen das einmal sortieren für die Hörer, die damit nichts anfangen können, die dich auch nicht kennen. Wie fing es an? Also das erste Leben, das war ja auch ein sehr spannendes.
Also das erste Leben war quasi so der klassische Weg, würde ich Ihnen sagen. Ich habe Abitur gemacht, wusste zugegebenermaßen dann nicht so richtig, was ich dann machen sollte. Es gab viele Sachen, in denen ich irgendwie ganz gut war, aber ich hatte jetzt nicht diese eine herausragende Sache, wie diese Leute, die irgendwie immer gut in Kunst waren und sie wissen, sie werden Künstler oder immer gut in Physik und sie studieren dann Physik. Und dann kam ehrlich gesagt die Idee von meinem Vater, zum Jura zu studieren, weil er meinte, der Junge kann ganz gut reden und den kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, wie der irgendwie Plädoyers im Gerichtssaal hält, so ungefähr.
War selbst Jurist dein Vater?
Nee, gar nicht. Okay. Nee, ist Betriebswirt. Okay. Und ja, und dann habe ich mich mal mit ein, zwei Anwälten getroffen, mal so gehört, was die so machen, und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren und habe das war dann quasi so. Da habe ich dann den normalen Weg gegangen. Jurastudium, danach Promotion, dann zweites Staatsexamen und dann angefangen, in einer großen Kanzlei zu arbeiten, hier in Hamburg, die im gleichen Gebäude saß, wie die Firma, für die Jens früher gearbeitet hat.
Genau.
Und da habe ich dann 7 Jahre lang in dieser Kanzlei gearbeitet als Rechtsanwalt. Mhm. Das war sozusagen das alte Leben.
Gearbeitet als Rechtsanwalt für euch da draußen, das wirft ja ganz unterschiedliche Bilder auf. Wer die Firma kennt, der weiß so ein bisschen, wie es bei ihm gelaufen ist. Das waren 80, 100 Stunden Wochen, malocht wie ein Irrer wahrscheinlich und an super komplexen, großen Dingen gearbeitet, bis die Sonne wieder aufgegangen ist.
Das gab es auch mal. So, okay. Also genau, also es war jetzt zum Glück nicht nonstop so, aber in der Tat, es wurde dort sehr, sehr viel gearbeitet und das war jetzt nicht so, dass es dem klassischen Anwalt entsprach, was jetzt viele vielleicht vor Augen haben, irgendwie der mit Akten unterm Arm zum Gericht geht. Das gab es da nicht. Es gab auch Anwälte, die zu Gericht gegangen sind, aber das war sozusagen ein spezieller Bereich, in dem ich nicht war, sondern in dem Bereich, in dem ich war, war ich quasi fast nicht bei Gericht, außer mal beim Insolvenzgericht. Aber ich habe keine Gerichtsverhandlungen gemacht. Also die Plädoyers, die mein Vater für mich im Auge hatte, die hat es nicht gegeben. Und ich würde sagen, wir waren mehr juristische Berater, mhm. Eben auch viele Mandanten aus dem Ausland gehabt, denen man eben Dinge auch des deutschen Rechtssystems, speziell eben im Finanzbereich, in dem ich war, erklärt hat.
Was hat Musik für eine Rolle gespielt während deiner Jugend und während des Jobs? Hast du selbst Musik gemacht? Bist du irgendwie in der Subkultur unterwegs gewesen?
Also Musik hat für mich immer eine Riesenrolle gespielt. Das war immer so meine größte Leidenschaft, schon irgendwie seit frühen Kindheitstagen. Da ich 2 ältere Brüder habe, haben die mich schon sehr früh daran gebracht. Und ich war immer sehr, sehr begeistert davon und habe dann, da war ich 15 oder 16, habe ich mir dann einen Plattenspieler zusammengespart und habe dann angefangen zu DJen. So, und das mache ich auch bis heute noch. Und jetzt nie irgendwie professionell in Clubs, sondern mehr auf Partys und für mich selber.
Nicht,
und
nicht Ausland oder so.
Nee, also gar nichts. Nicht irgendwie groß.
Ah, okay.
Aber ich hatte immer viel Spaß dabei. Und Musik war immer so mein Thema. Und schon noch während der Schulzeit hatte ich mal zweimal die Gelegenheit bei einem Radiosender in Frankfurt, ich bin hier von Frankfurt groß geworden, mal so eine Gastmoderation zu machen. Und da war ich das erste Mal in so einem richtigen Radiostudio und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und da habe ich quasi das erste Mal so Radioblut geleckt und habe so gedacht, das wäre schon mal echt was Spannendes, mhm. das richtig zu machen.
Oder so die Frage gestellt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Also bei mir war es so, mein Berufswunsch war, zum Fernsehen oder zum Radio zu gehen. Es hat damals nicht geklappt. Geburtenstarker Jahrgang, da brauchtest du Vitamin B, um irgendwie bei einem der Sender anzufangen. Und ich glaube, die habe ich da schon erzählt. Ich habe dann immer diverse, auf Kassette damals noch, Sendungen aufgenommen, wöchentlich. Und die habe dann vervielfältigt, so 40, 50 Stück. Die gehen dann in Familien- und Krankenkreis hinein, mit Musik, mit Reportagen, mit Interviews, ne, so die Nachbarn und sowas, und habe sie dann alle verschickt bis hin zu RTL, aber aus der Karriere ist da nichts geworden. Also das war bei dir jetzt nicht so, dass du irgendwie der Vater wollte, aber du wolltest eigentlich was anderes.
Nee, gar nicht. Nee, okay. Nee. Also in dem Alter kam es für mich irgendwie noch gar nicht in Betracht, wirklich in diesen Musikbereich zu gehen. Ich habe mal kurz überlegt, Musik zu studieren, aber das wäre dann, glaube ich, nicht das gewesen, was ich wollte. Und genau, habe ich diesen klassischen Ausbildungsweg gewählt, habe aber weiterhin mich immer viel mit Musik beschäftigt, viel Schallplatten gekauft, viel Zeit in Plattenläden verbracht in meinem Leben. Und auch in meiner Anwaltszeit habe ich schon irgendwie, also eine meiner ersten Anschaffungen, sobald ich da angefangen hatte zu arbeiten, war, dass ich mir Lautsprecher gekauft habe für den Computer, dass ich da auch Musik im Büro hören kann. Wir hatten da zum Glück alle Einzelbüros, sodass man auch mal die Musik anmachen konnte. Und und ich habe auch schon mal bei hier und da bei einer Firmenveranstaltung auch schon mal den DJ gemacht und da ein bisschen Musik gespielt.
Also unter was für einem Synonym legst du auf?
Ich habe keinen DJ-Namen.
Also DJ Friedrich Staudacher.
So, sozusagen.
Okay, jetzt, genau. Da müssen wir noch dran arbeiten.
FS. DJ FS.
Okay. Muss ich mal drüber nachdenken.
Also ist ja eine Szene, ich weiß, dass da gibt es, deswegen frage ich nochmal Ausland, wo Leute wirklich eingeladen werden, fürs Wochenende oder für den Abend mal eben nach Dubai zu fliegen, aufzulegen, wahnsinnig viel Geld zu verdienen und dann wieder zurück. So, ne?
Ja, klar, das gibt es im Hip-Hop-Bereich, genau. Ja, das gibt, also ich glaube, vielleicht jetzt nicht in der Größe mit den Gagen, wie das beim, wie man es jetzt von Elektro-DJs hört. Mhm. Aber klar, auch im Hip-Hop-Bereich gibt es bekannte Partys, große Clubs und das gibt's ja grundsätzlich auch. Mhm.
Und Musik, jetzt kommen wir mal zum Thema Hip-Hop. Was spielte Hip-Hop für eine Rolle? Hattest du das schon auf dem Kopfhörer, wenn immer irgendwelche anstrengenden Sachen reinkamen und gesagt hast, also damals noch in deinem Job, in der Kanzlei, zu sagen so, damit kann ich mich abreagieren. Wie kam Hip-Hop? Was hat Hip-Hop für eine Rolle gespielt für dich?
Also Hip-Hop war einfach die Musik, zu der ich eben schon sehr früh gefunden habe, dadurch, dass meine älteren Brüder das gehört haben. Und man natürlich am Anfang auch erstmal cool findet, was die großen Brüder machen. Ja. Und letztlich bin ich dann aber viel tiefer eingestiegen noch als die. Die Musik hat mich einfach von Anfang an sehr gefesselt. Und das ja auch noch zu einer Zeit, wo das jetzt keine Selbstverständlichkeit war. Also wenn ich früher irgendwie, keine Ahnung, 1990 oder so jemand gesagt habe, dass ich Hip-Hop höre, dann muss man das teilweise noch erklären, was das ist.
Richtig.
So, ja? Das war jetzt noch nicht so allgegenwärtig, die Musik. Und das kam dann ja erst so Anfang, Mitte der 90er, dass dann auch mal so Lieder wie irgendwie Gangsta's Paradise im normalen Radio liefen und die Leute eine Idee davon bekamen, was Hip-Hop überhaupt ist. Also außerhalb dieser Subkultur.
Das war auch so ein bisschen mit Eminem, wo das nochmal ein Schub kam. Also für mich, wo ich damit einfach nochmal deutlich mehr in Berührung kam als vorher. Für mich war Hip-Hop ganz weit weg. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber dieses melodischere und auch dieses der Film, der dann aufkam, der hat das, glaube ich, auch hier nochmal so ein bisschen nach vorne gebracht. Oder wie groß war die Szene oder ist die Szene?
Also ich glaube, da haben viele irgendwie eine Rolle gespielt und Eminem war bestimmt auch einer, der nochmal neue Leute erschlossen hat und auch neue Leute dahin gebracht hat, das glaube ich bestimmt auch. Aber im Grunde war das schon sehr groß zu der Zeit auch vor ihm. Also wenn man sozusagen die Golden Era, von der viele sprechen, die Hip-Hop groß gemacht hat, gibt es auch so Definitionsfragen, wo die anfängt und wo die aufhört, hat auch jeder seine eigene Golden Era. Aber im Grunde ist Eminem eher so am Ende dieser Golden Era, wenn man ihn überhaupt noch dazu zählen würde. Mhm. Ich glaube, die meisten würden eher sagen, er ist dann quasi so einer, der zu Anfang der 2000er seine Blütezeit in Anführungsstrichen hatte und die Golden Era eben eher so die 90er meinen.
Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes Hip-Hop-Live-Konzert war, wo du warst?
Das erste Live-Konzert kann ich mir sehr gut daran erinnern. Das war ein deutsches Hip-Hop-Konzert. Das war das Rödelheim-Hartram-Projekt in Frankfurt in der Butch Cup. Damals noch mit Schwester S, die hatte damals diesen Riesenhit. Ja, klar. Und die war Vorgruppe und dann kam das Rödel im Hartraum-Projekt. Und wie gesagt, da ich in der Nähe von Frankfurt groß geworden bin, war das quasi auch, also im Grunde war ich einer der ganz wenigen, die Hip-Hop gehört haben, aber Rödel im Hartraum-Projekt, das haben bei mir alle gehört und da konnten wirklich alle Texte auswendig. Und das war auf dem Schulhof lange Zeit wirklich gang und gäbe, dass man irgendeine Zeile aus irgendeinem Rödel im Hartraum-Projekt-Lied sagen konnte und irgendjemand anders hat weitergerappt. Also das war eben auch dadurch, dass wir selbst quasi ein bisschen stolz darauf waren, nicht, dass ich in Rödelheim groß geworden wäre, das war schon noch ein bisschen entfernt, aber quasi die S-Bahn, die mich nach Frankfurt reingebracht hat, die hat auch die S3, die macht auch halt in Rödelheim. Insofern war das schon für uns sehr präsent.
Da grüßen wir jetzt alle, die in Frankfurt uns zuhören, Frankfurt und Umgebung, die jetzt sagen, da war ich auch damals, ja, sehr schön. So, und dann, um die Brücke jetzt mal zu schlagen, zwischen der alten Welt und der neuen Welt, weil das ist ein Bruch, ja, das ist sicherlich klassisch für die Leute, die mit dir zusammengearbeitet haben, auch für die Familie. Ich habe soweit gelesen, irgendwann wolltest du deinen Kindern, haben es die Presseberichte hergegeben, du wolltest eigentlich deine Kinder wolltest auch mal sehen, ja, und wie war die Motivation zu sagen, das ist ja ein längerer Prozess, ich muss mich oder ich will mich jetzt mit was anderem beschäftigen?
Also wirklich ein langer Prozess in verschiedenen Schritten. Also ich glaube, der erste Schritt war, ich bin nicht mehr glücklich in dem, was ich jetzt gerade tue. So, und ich glaube, so gewisse Phasen hat ja jeder in seinem beruflichen Alltag. Und dann ist immer die Frage, ist es jetzt eine Phase? Also geht es mir gerade nur momentan nicht gut? Kann ich irgendwas feintunen in dem, wo ich gerade bin, um es wieder in Ordnung zu bringen? Oder ist es was so Grundsätzliches, dass ich eine grundsätzliche Veränderung schaffen muss? Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich das erstmal auch für mich rausgefunden habe, ist es jetzt wirklich was Grundsätzliches, möchte ich das wirklich nicht mehr machen oder störe mich momentan nur einzelne Sachen wie, ich weiß nicht, bestimmte Mandate, an denen man gearbeitet hat oder bestimmte Kollegen oder irgendwas. Also sind es einzelne Aspekte gewesen oder ist es das Grundsätzliche? Und da bin ich dann irgendwann darauf gekommen, dass es das Grundsätzliche ist, dass es das nicht mehr die Art von Tätigkeit ist, die ich machen möchte. Und dann ist die nächste Frage, was möchte man denn machen? Das ist eigentlich die schwierigste Frage. Also die, ich glaube, die Erkenntnis, man möchte irgendwas nicht mehr machen, da kommen wahrscheinlich noch viele hin. Aber dann die Frage zu beantworten, was will man dann eigentlich machen, die finde ich mit in diesem ganzen Prozess das Allerschwierigste. Weil ich meine, man hört immer viel von Leuten, die eben sagen, ja, leb deinen Traum und leb deine Leidenschaft und erfüll dir deine Träume und sowas alles. Aber erstmal für sich zu definieren, was ist denn eigentlich mein Traum und was ist denn eigentlich meine Leidenschaft und was möchte ich denn eigentlich machen? Das finde ich, ist das Schwierigste in dem ganzen Prozess. Und daran hing es auch eine Weile, dass ich gar nicht so richtig wusste, wohin soll ich jetzt von da aus gehen? So mit diesem Skillset, mit diesem Know-how, mit diesen Erfahrungen, mit dem, was ich jetzt habe, wo soll es jetzt hingehen?
Also für mich war am schwierigsten anzuerkennen, dass ich irgendwie richtig bin. Weil ich hatte das Gefühl, ich war falsch in meiner Welt. Aber in der Welt war ich jetzt nur zig Jahre. Und ich habe dann schon lange gebraucht, bis ich erkannt habe, ich bin für mich richtig und die Umgebung ist für mich nicht mehr richtig. Also bei mir war dieser Nachdenkenprozess, was ist eigentlich mit mir los, weniger hatte damit zu tun, was ich jetzt gerade tue, als mehr so wirklich zu mir zu finden und festzustellen, meine Zeit hier geht so langsam zu Ende. Und das ging bei mir wirklich über viele Jahre, muss ich sagen. Das waren fast 5 Jahre, wo ich da mit mir gehadert habe, weil man ja auch irgendwie in diese Welt reinpassen will. Man hat sich ja ausgesucht und man ist da Experte und man hat sein ganzes Netzwerk. Und irgendwie anzuerkennen, das ist jetzt nicht mehr das, wo ich weitermachen will. Das war für mich ein langer Prozess. Wie lange hat das bei dir gedauert?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also auch schon, also ich glaube jetzt nicht so lange wie nicht 5 Jahre, aber über ein Jahr wird es schon auch gewesen sein. Was eben da jetzt bei mir noch eine Rolle gespielt hat, war, dass der alte Job oder das alte Leben, in dem ich war, ja eben auch nicht so schlecht war. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in einem schlechten Job gewesen wäre, in einer schlechten Firma, dann wäre es mir leichter gefallen.
Und viel Geld verdient dabei.
Das auch noch, genau. Aber die Firma, für die ich gearbeitet habe, das war eine coole Firma und ich würde auch heute noch jemandem, der in diesem Bereich arbeiten möchte, die Firma empfehlen. Ein super Laden. Und gerade die Kollegen, super nett. Also ich habe mich da in dem Team sehr wohl gefühlt. Und es gab auch viele Aspekte der konkreten Tätigkeit, die mir viel Spaß gemacht haben. Das heißt also, es gab viele positive Seiten an diesem Job, was es halt aber natürlich umso schwerer gemacht hat, dann irgendwann die Entscheidung zu fällen, ich möchte das nicht mein ganzes Leben lang weitermachen.
Da würde ich nochmal kurz reingehen. Sind dann Stresssymptome, kann man ja gerne drüber sprechen, kennt man, wird ja immer mehr, Arbeitsbelastung etc. pp., man will sich das nicht eingestehen oder bekommst sozusagen aus deinem Umfeld etwas mit von deiner Familie, Leute, die sagen, du veränderst dich oder du hast selbst keine Zeit mehr für irgendetwas, es ist sozusagen von morgens bis abends nur Arbeit, am Wochenende ist auch Arbeit teilweise, also dieses Abschalten, hat das auch eine Rolle gespielt?
Muss ich kurz überlegen, also auf eine gewisse Weise ja, also ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht irgendwie so körperlich gestresst oder ähnliches, also im Grunde dieses viel Arbeiten und dieses Intensivarbeiten war eigentlich was mir Spaß gemacht hat und auch irgendwie, was Jens eben angedeutet hat, auch mal irgendwie eine Nacht durcharbeiten oder sowas. Natürlich in dem Moment ist es jetzt nicht, natürlich ist es irgendwie super anstrengend und so, aber auf eine gewisse Art und Weise hat es ja auch eine Dynamik und hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, es war dann mehr das Zusammenspiel, dass man dann immer gemerkt hat, diese intensive Arbeit, wenn man die wirklich sein ganzes Leben lang weitermachen möchte und quasi auch noch irgendwie mit 50, 60 nachts um 3 E-Mails schreiben muss ungefähr, dann muss man das schon wirklich wollen und dann muss man wirklich überzeugt davon sein, dass das die Sache ist, die man machen möchte. Und ich glaube, da hat es dann bei mir gehakt. Da habe ich dann gemerkt, ich glaube, so sehr möchte ich das nicht.
War das ein Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt mal eine Auszeit von, um einfach nachzudenken, ins Kloster gehen, gibt es ja so Management-Kloster, ja, so Ruhebereich, so für 4 Wochen oder eine Ayurveda-Kur zu machen oder irgendwie raus nach Thailand und irgendwie was auch immer zu machen. Gab es das bei dir auch?
Nee, das gab es nicht. Bei mir kam es dann eher so, dass ich war dann irgendwie so weit, dass ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich irgendwie weitermachen möchte. Und dann, wie gesagt, hing ich an dem Punkt, was will ich eigentlich machen? Und in dieser Phase war ich eine Weile so und dann habe ich jemanden getroffen, mit dem ich mich über das Thema unterhalten habe und der hat mir einen sehr wertvollen Ratschlag gegeben und der hat gesagt, solange du noch in dieser Mühle drin bist, wirst du nicht rausfinden, was du wirklich machen willst, weil du einfach so aufgefressen bist von dem, was da passiert. Insofern trau dich, geh da raus und dann steck mal die ganze Energie, die du momentan in deinen Job steckst, steck die mal da rein, dir Zeit zu nehmen, das zu verarbeiten und dir zu überlegen, was du machen willst. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann, ich weiß noch wie heute, wie ich aus diesem Gespräch raus bin. Und ich weiß noch genau, wo es war. Ich habe noch damals noch geraucht, habe mir direkt eine Zigarette angezündet und habe gesagt, krass, okay, er hat recht, ich glaube, ich muss kündigen, ohne dass ich weiß, was ich machen möchte.
Ein schwieriger Prozess, ne?
Das war dann irgendwie, irgendwann geht dann so ein Licht an. Da ist dann wirklich ein Flutlicht bei mir angegangen und habe gesagt, okay, man kann das auch so machen. Und das hat sich dann irgendwie komisch angefühlt, weil man immer so damit rechnet, okay, du gehst von einem Job in den nächsten und kein Loch im Lebenslauf so ungefähr. Mhm. Und das war auch das, was viele irgendwie von meinen Kollegen dann natürlich verständlicherweise auch erstmal komisch fanden, als sie mich gefragt haben, wo gehst du jetzt hin, was machst du jetzt? Und ich gesagt habe, ich weiß es nicht. Und ich wusste es wirklich nicht. Ich bin dann wirklich da raus, ich habe mich von allen verabschiedet und habe wirklich gesagt, ich weiß nicht, was jetzt kommt.
So. Warst du damals schon verheiratet?
Genau. Ich hatte verheiratet, hatte auch schon zwei Kinder.
Was sagte deine Frau?
Die hat mich darin bestärkt. So, die hat gesagt, klar, du musst das finden, was dich glücklich macht. Und das muss ich jetzt sagen, das spielt eine Riesenrolle. Also wenn ich jetzt einen Partner gehabt hätte, der irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie deutlich sicherheitsbedürftiger gewesen wäre oder ähnliches. Aber ich habe das große Glück, dass meine Frau da mich immer von Anfang bis Ende unterstützt hat und immer gesagt hat, hey, mach das und guck, dass du das findest, was dich glücklich macht.
Das war bei mir übrigens auch so. Also die Entscheidung zu kündigen, da hatte ich das volle Backing der gesamten Familie. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist essentiell. Sonst bist du noch zerrissener, diese Entscheidung zu gehen. Vor allen Dingen, wenn du dann halt auch irgendwie deine Verantwortung spürst, deine Familie zu versorgen. Ne? Dann ins Nichts zu gehen sozusagen. Ist ja auch finanziell ein Riesenschritt.
Absolut. Ja, also ich glaube, dass das verbindet uns alle drei hier, die alle eine Geschichte haben dazu. Ich habe 12 Jahre bei Axel Springer gearbeitet in Führungspositionen und habe mir die Frage da auch irgendwann gestellt. Wenn du nur restrukturierst über viele, viele Jahre, wirst auf eine Abteilung gesetzt mit 60 Mitarbeitern und hast die Jahreszielvorgabe, da mindestens pro Jahr die Hälfte an Leuten entsprechend freizusetzen mit den üblichen Methoden, dann stellt das was mit dir an. Natürlich stellt es ganz viel mit den Mitarbeitern an und wenn du noch irgendwie eine Empathie hast, die ich hatte, dann hinterlässt das Spuren. Und dann fragt man sich nach 6 Jahren, allein in einer Position, die ich war, ist das sozusagen sinnstiftend für einen selbst? Und ich glaube, das ist so eine Zeit, deswegen ist der Talk heute auch extrem spannend. Und jetzt kommen wir dann gleich mal dazu, wie das Hip-Hop-Radio kam.
Vorher noch interessieren, jetzt bist du raus, hast dich verabschiedet bei den Jungs, bist in den Aufzug gestiegen, bist runtergefahren und standst dann vorm Gebäude. Hast du da noch eine Erinnerung dran, wie so der erste Moment war, wo du jetzt wusstest, okay, morgen gehe ich da nicht mehr rein?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Es war jetzt nicht so einschneidend. Also wirklich einschneiden, war vielleicht eher so diese Phase davor, wo man dann wirklich reingeht und sagt, okay, heute kündige ich. Aber ich hatte einen sehr schönen Abschied, dass ich mich mit den Leuten gut verstanden habe und wie gesagt auch gerne in dieser Firma gearbeitet habe. Gab es einen sehr schönen Abschied. Wir waren abends noch was trinken und haben sich sehr viel auf die Mühe gemacht, abends noch hinzukommen. Und wir hatten noch einen sehr schönen Abend. Also ich bin da so ganz beseelt quasi rausgegangen. Es fühlte sich eigentlich nach einem guten Abschluss an. Es fühlte sich nach einem guten Ende an. Ich freue mich auch heute noch und danke auch noch den ehemaligen Kollegen da, dass man da so gut auseinandergehen konnte, dass die es auch akzeptiert haben, dass ich gesagt habe, das möchte ich jetzt nicht mehr machen und das war völlig in Ordnung. Es war wirklich auch sehr fair, das Auseinandergehen. Also.
Was kam dann? Dann kam erstmal eine Erholungsphase oder?
Nee, das war ganz lustig. Also dann haben meine Frau und ich quasi wirklich von einem Tag auf den anderen so ein bisschen die Rolle bei den Kindern geswitcht und ich habe dann wirklich am Tag danach dann nachmittags die Kinder von der Kita abgeholt und meine Frau hat dann ab diesem Tag dann länger gearbeitet und ich saß dann nachmittags plötzlich ohne BlackBerry auf dem Spielplatz habe diese ganze Zeit den Alltag der Kinder miterlebt Und das war total abgefahren. Also wirklich so irgendwie, ich weiß noch, die ersten Tage saß ich da auf dem Spielplatz, habe gedacht, krass, jetzt kommen überhaupt keine E-Mails rein, jetzt kommt kein Anruf, ich habe jetzt keine Telcos noch nebenbei oder irgendwas, sondern man konnte sich da wirklich so ganz auf die konzentrieren. Und dann war ich einige Monate, war ich
ganz dann kurz noch am Spielplatz sitzen noch immer, saßen dann auch die Väter da, die das auch so gemacht haben, weil die Frauen
wenig, also das nach wie
reden ja immer miteinander dann.
Ne? Also nach wie vor nicht viele Väter. Das gibt auch immer mal, dass da einer irgendwie eine Elternzeit nimmt, aber es ist schon noch die Mehrheit, ist schon noch Frauen, die man da auf dem Spielplatz oder auch bei Verabredungen oder so trifft. Und ja, ich fand das mega. Ich habe es total genossen, mal so intensiv auch einzutauchen in das Leben der Kinder und auch mal so diese Seite zu erleben. Und das war großartig so. Und dann haben wir ein paar Monate später eine große Reise gemacht. Sind wir nach Amerika geflogen, haben uns ein Wohnmobil gemietet und sind dann so einmal die Westküste runtergefahren.
Wie lange?
Die ganze Reise war so ungefähr einen Monat, glaube ich.
Okay, gut.
Und ja, das war auch eine großartige Zeit. Ja, das waren so die ersten Monate danach.
Okay, und wann kam dann der Prozess, sich mit was Neuem auseinanderzusetzen? Weil der Gedanke war ja noch nicht da, ne? So, das.
Nee, genau, ich habe quasi erstmal die erste Zeit so genommen, mich auf die Familie zu fokussieren und auch so ein bisschen das alles zu verarbeiten, was man dann so in der Berufszeit da erlebt hatte. Und in der Zeit habe ich viel Podcast gehört. Sehr inspirierend, kann ich auch nur jedem empfehlen. Viele Podcasts gehört und auch Bücher gelesen habe so Inspirationen gesucht, habe mich mit Leute getroffen, die selbstständig waren, Leute, die in anderen Jobs waren. Und dann ist in mir immer mehr dieser Gedanke gereift, dass ich mich selbstständig machen möchte. So, das war dann immer klar, dass ich nicht mehr zurück möchte in einen Angestelltenjob, sondern ich mich selbstständig machen möchte. Und ja, das war sozusagen so dann die erste Entwicklung. Und dann habe ich mich irgendwann in so einen Coworking-Space.
So haben sich Jens und ich dann wieder in Jahren wiedergesehen.
Das, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest beim ersten Podcast, hat man es erzählt, ganz kurz. Ich bin da rein. Und dann der Einzige, mit dem ich mich unterhalten konnte, weil alle anderen ihre Kopfhörer auf hatten und geklimpert haben, war er. Und dann stellte sich raus, gleich alt. Und wir kannten uns auch noch. Und das war dann echt ein schöner Abend. Und so sind wir da beseelt aus diesem Beehive, Coworking Space, da raus, haben Bierchen getrunken gegangen und dann kam auch dann relativ schnell diese Podcast-Idee.
Genau. Ich habe tatsächlich auch sehr nette Leute kennengelernt in diesem Coworking Space, mit denen ich auch heute noch zu tun habe.
Ja.
Genau, dann bin ich erstmal in diesen Coworking Space gegangen und dann erstmal wieder so ein bisschen in so einen Arbeitsrhythmus reingefunden. Und
So eine Rückkehr war für dich nie ein Thema, ne? Also dieses Raus und vielleicht denken manche Kollegen so, jetzt lass ihn erstmal ein halbes Jahr oder drei Monate, so manche machen dann Sabbatical und kommen dann wieder zurück, neu mit neuen Gedanken. Das war Cut und Ende. Das genau, war ganz klar.
Ja, das Thema war dann für mich durch. Also ich hatte dann gedanklich damit abgeschlossen und das vielleicht noch so, die ersten Wochen danach habe ich vielleicht nochmal irgendwie so im Kopf gehabt, vielleicht würde man auch zu einer anderen Kanzlei gehen, aber ehrlich gesagt, in der Kanzlei an sich hatte mich ja nichts gestört. Also die Kanzlei an sich fand ich ja, wie gesagt, sehr gut. Und deswegen hätte es jetzt für mich auch keinen Sinn gemacht, zu einer anderen großen Kanzlei zu gehen. Also wenn dann vielleicht zu einer Kanzlei, die ein ganz anderes Setup hat. Aber eine andere, größere Kanzlei kam jetzt für mich nicht in Betracht.
Die Headhunter waren ja bestimmt, die haben das mitgekriegt und dann hast du Angebote bekommen.
Das ging. War das bei dir auch so, dass das Netzwerk, das alte, dann relativ schnell sich wieder von dir wegorientiert hat?
Das war, glaube ich, eher so beidseitig. Also ich meine, ich habe ja auch
nicht... Ja, du auch nicht,
genau,
klar.
Ich habe mich immer noch mit Kollegen irgendwie zum Mittagessen getroffen oder so und das ist auch immer noch nett, mache ich mit manchen auch immer noch.
Ja.
Aber klar dünnt sich das dann irgendwann so ein bisschen aus. Ja, am Anfang habe ich natürlich schon noch mit mehr Leuten getroffen als heute, aber das ist ja ganz natürlich.
Klar.
Das ist jetzt irgendwie... Ja.
So, und wie ist dann der Gedanke gereift? Also du warst erstmal in alle Richtungen offen, ne? Also die 4 Wochen in den USA, wo gefahren seid, so deine Frau hatte sicherlich vielleicht auch einen Gedanken für dich, zu sagen, Mensch, denk mal darüber nach. Wie ist das dann gereift oder gab es verschiedene Ideen dabei?
Also es gab verschiedene Ideen der Selbstständigkeit und tatsächlich habe ich mich dann erstmal mit der Idee beschäftigt, ein Legal Tech Unternehmen zu gründen, ein Startup zu machen und weil ich ehrlich gesagt dieses ganze Jura noch nicht so richtig loslassen konnte und weil ich dachte, jetzt habe ich ja diese ganzen Erfahrungen, jetzt habe ich dieses ganze Know-how, hier irgendwie 10 Jahre Ausbildung ungefähr und dieses alles, was in diesem Legal-Tech-Bereich passiert, finde ich super spannend und da hatte ich eine ganz gute Idee und da habe ich dann schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe da irgendwie auch schon einen Namen und eine Website für registriert, für eine Sache und habe dann mich damit beschäftigt eine Weile und bin dann aber selbst da dann an einen Punkt gestoßen, wo ich gemerkt habe, obwohl das jetzt irgendwie Selbstständigkeit ist, obwohl das viele spannende Aspekte hat, ist es trotzdem nicht das, wo ich hin möchte. Und dann hatte ich eben immer noch die ganze Zeit diese Radio-Idee im Kopf. Und ich habe mich die ganze Zeit nie getraut, die so richtig weiterzuverfolgen, weil ich immer dachte, das ist so eine Träumerei. So, ich habe das ehrlich gesagt nicht so ernst genommen. Ich habe nicht gedacht, dass man das wirklich irgendwie machen könnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, wer weiß, vielleicht könnte man das wirklich machen. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt und habe zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, dass es immer noch keinen Radiosender gibt, der diese Musik spielt, die ich liebe und wo ich denke, dass sie auch eine Bühne verdient. Und das gab es also noch nicht in der Art. Und hinzu kommt jetzt unabhängig von der Musik, dass auch die Art, wie Radio in Deutschland gemacht wird, an vielen, wo es viele Aspekte gibt, wo ich dachte, das kann man besser machen. Mhm. Und und dann war ich mal eine Zeit lang in so einem Limbo zwischen, soll ich mir das jetzt wirklich trauen oder nicht? Und das war jetzt, sage ich mal, noch die letzte schwierige Phase am Ende dieser in Anführungsstrichen Findungsphase, sage ich mal. Und dann habe ich einmal irgendwann zu meiner Frau gesagt, irgendwie mein Kopf explodiert, ich muss jetzt mal einmal raus. Und dann bin ich für einen Tag an die Ostsee alleine gefahren.
Okay.
Und bin da am Strand spazieren gegangen alleine und habe dann überlegt, okay, soll ich das machen oder nicht? Und da habe ich dann allein da draußen am Meer sozusagen, habe ich dann entschieden, ich mache das jetzt, ich probiere das
jetzt. Also dieser Ort hat jetzt auch eine Wirkung, ne? Also hatte eine Wirkung und es spielt auch eine Rolle, ne? Ist so ein Schlüsselerlebnis.
Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis, genau. Wo ich da am Meer war und entschieden habe, okay, ich probiere das jetzt, ich springe jetzt ins kalte Wasser. Mhm. Aber eine Entscheidung, die ich noch nicht eine einzige Sekunde bereut habe.
Mhm. Wie war die Reaktion aus deinem Umfeld?
Schwierig zu sagen, also ich glaube Verhalten, würde ich sagen. Also ich glaube, als es dann wirklich den Sender gab, da waren die Reaktionen sehr positiv. Mhm. So, da waren eigentlich alle begeistert. Ich glaube, davor war es für viele, was ich auch verstehen kann, so ein bisschen abstrakt, dass jetzt irgendwie der Jurist sagt, er macht jetzt einen Hip-Hop-Radiosender. Mhm. So, das kann ich verstehen, dass jetzt nicht alle Juhu geschrien haben. Ja? Und wir müssen auch sagen, das ist natürlich jetzt hier auch Deutschland. Ich glaube, jetzt irgendwie in Amerika würde man da andere Reaktionen bekommen. Und es kommt natürlich auch immer auf das Umfeld an. Ich bin jetzt nicht irgendwie umgeben von Leuten, jetzt außer, es gibt schon ein paar, also meine Frau oder mein Bruder hat sich auch selbstständig gemacht, aber es gibt, im Bekanntenkreis habe ich eben auch viele Leute, die einfach eben Angestellte im Angestelltenjob haben. Und das ist natürlich auch eine andere Crowd von Leuten, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Berlin leben würde und mein ganzer Bekanntenkreis aus irgendwelchen Startup-Leuten bestehen würde. Die würden bestimmt auch anders
reagieren. Ja, genau.
Oder auch ein Hip-Hopper im Freundes- oder Bekanntenkreis.
Habe ich exakt wenig. Also ich habe natürlich auch ein paar Freunde, die so ein bisschen Hip-Hop hören, aber ich war jetzt nie irgendwie Teil der Hip-Hop-Szene oder war da irgendwie besonders verwurzelt. Also das auch nicht.
Du hast vorhin gesagt, dass du hattest so ein bisschen als Spinner die Idee und das hast gleich wieder, ne, also mit dem Hip-Hop-Radio. Warum? Warum hast du dem keine Erfolgschancen gegeben? Damals, bevor dann die Umsetzung kam?
Gute Frage. Ich glaube, das ist einfach, weil ich wahrscheinlich auch durch mein Elternhaus so sehr klassisch geprägt war und so sehr klassisch gedacht habe, man müsste irgendwie eine Ausbildung machen, um irgendwo richtig was zu werden, so ungefähr. Und jetzt mit dem, was ich jetzt gemacht habe, habe ich ja quasi alles, was ich vorher gelernt hatte und die Strukturen, in denen ich aufgewachsen bin, über Bord geworfen und beschäftige mich jetzt mit einem Bereich, von dem ich ja eigentlich jetzt keine Ahnung habe. Also ich meine, ich habe keine Ahnung gehabt von Radio machen, ich muss mich jetzt viel mit Marketing-Themen beschäftigen, mit technischen Themen. Also ganz, ganz viele Bereiche, die das jetzt ja umfasst, dieses Radio machen, in denen ich, wo ich in allen Bereichen eigentlich keine Erfahrung habe.
Aber die Datenschutzgrundverordnung und das Impressum bei dir, die sind dir leicht aus der Hand geflossen.
Da gibt es ein paar Sachen, die natürlich das Juristische hilft, genau.
Ja, siehst du.
Also. Es gibt Bereiche, wo das Juristische hilft. Aber im Grunde ist es jetzt ja alles für mich Neuland gewesen. Und ich glaube, das ist eben so eine Denke, die ich jetzt auch nicht irgendwie schon immer gehabt habe, wo ich auch erstmal hinkommen musste, wo ich mich aber freuen würde, wenn auch mehr Leute das in Deutschland so hätten. Ich glaube, die Amerikaner sind da viel offener zu sagen, hey, jetzt habe ich eine Idee, jetzt mach ich das. Just do it, genau. Ja, und in Deutschland sind wir dann eben doch oft noch mehr in diesen gedanklichen Grenzen von wegen, jeder muss das 10 Jahre studiert haben, so ungefähr, und sonst kann das nicht.
Pass mal auf, irgendwann wirst du in Talkshows eingeladen. Ja, also die Redakteure, muss man ja auch mal sagen, ist ja immer mega langweilig, Talkshows, ja, im Fernsehen, weil die einen gucken, was die anderen machen und dann geht der Gast durch alle Sendungen. Mir geht es manchmal so, wenn ich die anschalte, die Talkshows, denke ich, es ist eine Wiederholung, weil vor 4 Wochen war der auch schon mal da. Ja, oder du guckst irgendwie eine andere Sendung mit interessanten Gästen und denkst, der war doch vor 4 Wochen gerade da. Ich garantiere dir, in einigen Monaten wirst du mal eine Anfrage kriegen. Und die Redakteure haben dann unseren Podcast gehört und hören dein Radio und sagen, das ist eigentlich eine coole Geschichte, da tauchen wir mal ein.
Also ich habe noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Prozess. Ich habe für mich damals, hatte ich die größte Schwierigkeit, Dinge einfach laufen zu lassen. Also ich habe, so wie ich konditioniert bin, ist da innen drin immer ein Männchen, das sagt, du musst, also morgen musst du Ergebnisse erzielen. Und ich genieße das heute sehr, dass ich bestimmte Dinge einfach ausprobieren kann und auch das Gottvertrauen habe, dass die Dinge sich so fügen. Und in meinen paar Monaten jetzt hatte ich so viele Begegnungen und so viele Events und so viele Impulse, die sich da wunderbar eingefügt haben. Und ich genieße diesen Weg alleine, mich quasi jetzt neu erfinden zu lassen, auch so ein bisschen von außen. Kannst du damit was anfangen?
Also ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ich würde jetzt da jetzt vor allem rauslesen für mich, dass vor allem der Weg eben auch da jetzt das Ziel ist. Das ist so ein abgedroschener Spruch,
aber
das ist auch nicht so. Ich werde auch manchmal gefragt, ja, irgendwie, was hoffst du jetzt, dass es irgendwie ein Erfolg wird oder was machst du, wenn es ein Misserfolg wird oder sowas? Und dann sage ich immer, Leute.
Auch eine typisch deutsche Frage.
Ja.
Was machst du, wenn es nicht gut läuft? Ja,
also meine Antwort ist da immer, also für mich ist das schon
jetzt. Es ist schon
für
Erfolg.
Mich ist das jetzt schon Erfolg, wo das Ding ist. Ehrlich. Und als ich die Idee hatte und als ich dann immer gesagt hatte, ich mach das jetzt, da war ehrlich gesagt meine größte Angst, dass ich gar nicht so weit kommen würde, dass es diesen Sender wirklich gibt. So. Ja. Und jetzt gibt's aber den Sender und nachdem es lange Zeit nur irgendwie eine Sendung gab, jetzt haben wir irgendwie 7 moderierte Sendungen und wenn ich am Anfang irgendwie nur für, keine Ahnung, den engsten Familienkreis moderiert habe, haben wir jetzt jeden Tag mehrere tausend Hörer.
Super.
Und das ist alles schon passiert und ob das jetzt wirtschaftlich ein Erfolg wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier, ja, das kann ich weiterhin nicht beantworten, aber das Ding ist ein Erfolg dafür, dass es das gibt, dass es mir Spaß macht, dass ich tolle Begegnungen hatte mit tollen Menschen und dass ich diese Sache umsetzen konnte und das ist irgendwie der Erfolg. Der Erfolg ist nicht das, der Erfolg ist nicht das Monetäre für mich, sondern der Erfolg ist das zu tun, was man macht, die Freiheit zu haben, das zu tun, was man machen möchte.
Gut, am Ende ist es auch immer das Thema, womit verdient man sein Geld. Ne?
Klar,
ich glaube, bei dir, das habe ich gelesen,
das kommt auch.
Also stand drin im Internet, dass du vom Boni noch gewissermaßen ein bisschen lebst und ich glaube, die Zuhörer draußen, die da manchmal jetzt auch sagen, Mensch, klasse, klar, kann jetzt aber leicht reden, weil ich habe nicht die Kohle. Ne? Also ich könnte es jetzt nicht irgendwie selbst finanzieren, das ist ja auch immer so ein Punkt dann dabei. Ne?
Naja, also klar hatte ich jetzt irgendwie den Vorteil, dass ich mir was ansparen konnte, weil ich in einem alten Job gut verdient habe. Aber es gibt ja auch immer solche und solche Wege. Ich meine, man kann ja auch sagen, okay, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, habe jetzt momentan nicht das Geld, dann fange ich jetzt an, jeden Monat was zur Seite zu legen und mache vielleicht nicht mal den einen Urlaub und gehe vielleicht nicht mal einmal da weg oder rauche nicht oder ich weiß nicht was. Gibt ja irgendwie, ich glaube, jeder kann ja irgendwo was sparen und gerade hier für neu gegründete Unternehmen gibt es ja auch diverse Fördermöglichkeiten. Mhm. Ich weiß nicht nur, was hier in Hamburg alles für Angebote gibt, in anderen Städten bestimmt genauso. Insofern, auch da gibt's ja Wege und Möglichkeiten, ohne groß Eigenkapital was zu starten. Insofern, also die Ausrede würde ich immer nur begrenzt gelten lassen. Ja.
Wenn du dann jetzt aus dem Strandtag da zurückkommst, dann fängst du an zu überlegen, jetzt geht's los. Und wie war dann der Weg, bis dann die erste Sendung live gegangen ist?
Also zuerst bin ich wieder zurück in den Coworking Space gegangen. Und habe dann mehrere Monate Musik gehört. Wirklich, also da bin ich morgens rein, habe den Kopfhörer aufgesetzt und habe bis abends Musik gehört, um Lieder rauszusuchen, die ich auf diesem Sender spielen möchte und auch für mich so ein bisschen zu entscheiden, welche Musik möchte ich da reinhaben und welche nicht. Das war jetzt gar nicht so selbstverständlich, natürlich war irgendwie Hip-Hop klar, aber es war auch unklar, nehme ich deutschen Hip-Hop mit rein oder nicht. Nehme ich französischen Hip-Hop mit rein oder nicht? Nehme ich R&B mit rein? Nehme ich Soul und Funk mit rein? Und welche Art von, nehme ich quasi neuere Strömungen von Hip-Hop mit rein oder nicht? Also das war für mich erstmal, die ersten Monate waren für mich so eine Findung im Hinblick auf die Musikfarbe, die auf diesem Sender stattfinden sollte. Und genau, und dann hatte ich dann irgendwann für mich nach, ich würde sagen so, weiß nicht, 2-3 Monaten, hatte ich das für mich dann klar, da hatte ich es dann relativ sortiert für mich, was ich da haben möchte.
Also Radiosender war klar. Nochmal, also
genau, Radiosender war klar.
Nach Ostsee war Radiosender klar.
Nach Radiosender war klar, es war klar, es wird ein Internetradiosender.
Okay.
Ich wusste, dass man das machen kann, ohne irgendwie eine besondere Zulassung zu haben. Man muss es anmelden, so, das habe ich formal alles angemeldet, aber im Grunde, man kann das machen. Ich wusste von den Kosten her, was man irgendwie an GEMA, GVL zahlen muss, um quasi auch das Recht zu haben, diese Lieder zu senden, dass das alles irgendwie machbar war. Und genau, dann habe ich eben diese Musik rausgesucht, habe parallel mich so ein bisschen mit der ganzen Technik beschäftigt, habe mir viele YouTube-Videos angeguckt von Leuten, die durch ihre Studios führen und erklären, was sie da alles so haben. Das Internet hat unendlich viele Möglichkeiten, sich fortzubilden zu jedem Thema und das habe ich da sehr genutzt. Man muss ja sagen, ohne das Internet könnte ich auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht die Selbstständigkeit machen können. Genau. Das ist schon natürlich großartig. Genau, habe ich diese Musik rausgesucht und dann.
Aber kann man abends dann noch, ich meine, du sagst 2-3 Monate nur Musik gehört im Coworking Space oder woanders. Das stelle ich mir so 7-8 Stunden oder 6 Stunden im Coworking Space. Kann man überhaupt noch Hip-Hop-Musik hören?
Ich liebe das. Ich könnte es die ganze Zeit machen.
Ja?
Ich könnte die ganze Zeit. Ich höre jetzt momentan noch, neben den ganzen anderen Sachen, die ich mache, wahrscheinlich im Schnitt jede Woche noch ungefähr 500 Lieder durch.
Wow.
Weil einfach so viel veröffentlicht wird. Daraufhin, welche Lieder wir bei Say Say aufnehmen und welche nicht.
Da stößt man auch wahrscheinlich über Communities und Leute, ne? Auf einmal hast du mit Menschen zu tun, die vorher überhaupt nicht auf deinem Radar drauf waren, ne?
Klar, es ist jetzt ein ganz neues, ist jetzt ein ganz neues Umfeld, genau. Und nachdem dann die Musik stand, kamen dann eigentlich so ganz klassische Themen, die wahrscheinlich alle Startups haben. Dann habe ich einen Namen gesucht, dann irgendwie Website programmieren lassen, Logo entwickelt, kamen diese ganzen Sachen. Und dann irgendwann stand alles, die Website war fertig und Name war angemeldet als
Marke. Den Namen finde ich total cool.
Müssen wir mal sagen jetzt.
Ja, also saysay.de, say-say.de.
Say-say.de, genau. Say Say Soulful Hip Hop Radio heißt der Sender. Saysay.de war leider schon besetzt. Es gibt tatsächlich einen Herrn Saysay oder Saysay, ich weiß nicht, wie er heißt. Genau, aber say-say.de und da kann man es hören und da kann man unter dem Menüpunkt Empfang auch viele andere Möglichkeiten finden, wie man es hören kann, ob auf Sonos-Boxen oder in der App.
Genau,
oder
hab ich gesehen, super.
Also geht.
Cool, und legen wir natürlich dann auch unter den Podcast, ne? Den Link zu deiner Seite.
Ja? Show Notes.
Show Notes.
Wie kam der Name zustande?
Das hat verschiedene Aspekte. Also zum einen kommt das aus diesem ganz bekannten Lied Rapper's Delight, so eines der ersten bekannten Hip-Hop-Lieder, I said a hip-hop, so da kommt ja dieses Say, Say vor und dann sagen, wir hatten wirklich viele Namen zur Auswahl und irgendwann gibt es dann auch so unromantische Kriterien wie, wo ist irgendwie die Marke noch frei und die Website noch frei.
Und du hast Marktforschung bei dir gemacht, ne, in der Familie. Und
genau, so. Genau, haben viele Freunde dann mitgewirkt.
Mit deinen Eltern, sag mal, ne, sowas sagst du so, Say, Say. Dann.
Haben wir alles versucht und ich finde, es klingt super, das lässt sich auch gut aussprechen. Also ich habe auch verschiedene Namen durchprobiert, wie klingt das, wenn man das sagt. Und ich wollte auch bewusst einen Namen haben, der jetzt nicht so ein ganz typischer Hip-Hop-Name ist, sondern der eher auch bisschen neutraler ist, weil ich möchte jetzt auch jetzt, ich verstehe jetzt Say-Say nicht als einen Hip-Hop-Sender nur für die Hip-Hop-Fans, sondern Say-Say soll ein Sender sein für alle Leute, die sich für diese Musik begeistern, für die Art, wie wir Radio machen und deswegen sollte es bewusst auch ein offener Name sein.
Wie macht ihr denn Radio?
Also zum einen spielen wir eine Musik, die in dieser Mischung niemand anders spielt, so Hip-Hop, Soul und Funk, bei Soul und Funk vor allem die Soul- und Funk-Lieder, die eben gesampelt wurden, um Hip-Hop-Lieder zu machen. Also ich glaube, diese Mischung hat niemand, wie wir sie haben. Und dann von der Moderation her war es mir wichtig, nicht eine aufgesetzte Moderation zu machen, sondern eine authentische Moderation von Leuten, die auch wirklich noch mit der Musik zu tun haben. Bei einem klassischen Radiosender sind die Moderatoren sehr entkoppelt von der Musik, was jetzt irgendwie von der Struktur her auch Sinn macht, weil es da eben eine Musikredaktion gibt, die Musik aussucht und die sucht nicht den Moderator aus.
War früher anders.
Ne? Kann ich nicht sagen, vielleicht, ja, aber heute ist es in den meisten Fällen eben so. Und da geht eben viel gar nicht mehr um die Musik, da geht es um vieles drumherum. Und ich wollte wieder mehr einen Fokus auf die Musik, ich wollte eine authentische Moderation und viele Sachen, die mich einfach auch genervt haben, wie ständige Gewinnspiele und irgendwie nach jedem Lied nochmal den Sendernamen gesagt und so. Das sind alle Sachen, die wir bewusst nicht machen. Wir machen keine Gewinnspiele on air. Sendernamen sagen wir auch ab und zu, aber jetzt auch nicht nach jedem Lied. Und die Moderation ist ehrlich, authentisch. Wenn ich mal morgens auch nicht so super drauf bin, dann hören die Hörer das auch. So.
Okay. Wie war denn jetzt, hast du das alles vorbereitet? Jetzt stand dann plötzlich die Webseite und jetzt ging es dann um dieses Going Live. So der Moment, wo du jetzt wusstest, jetzt muss ich auf irgendeinen Knopf drücken, wie ich hier auf diesen Button auf dem Podcast-Mischgerät. Wie ging es dir da?
Da war ich saumüde, weil ich die Nacht davor durchgemacht hatte, in Großkanzlei-Manier.
Was war das für ein Tag? Welches Jahr schreiben wir?
Das war der 25. April 2018. Und ich muss sagen, ich war schon seit einigen Wochen halt eben in der Vorbereitung und dachte, jetzt demnächst kann es losgehen. Aber ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, 2 Monate vorher hatte mein Bruder gesagt, er würde nach Hamburg kommen, um mich unterstützen, so ein bisschen Flyer zu verteilen. Und dann meinte er, er hätte zum Beispiel Zeit am 25. April, ob ich bis dahin live wäre. Und da habe ich gesagt, 25. April ist ja noch ewig. Und ich so, ja klar, du bist dahin, buch den Flug, bis dahin bin ich auf jeden Fall live. Ja, da wirkte der noch weit weg, als ich ihm das bestätigt habe. Und dann rückte der 25. April, rückte immer näher. Und dann irgendwann meinte ich so, sag mal, könntest du vielleicht den Flug noch verschieben? Ich weiß nicht, ob ich es bis dahin schaffe. Er so, nee, ich komme da. Und dann war irgendwie klar, also durch diesen Termin, durch die Anreise meines Bruders, war es dann gesetzt, an dem Tag muss ich fertig werden. Und dann bin ich auch an dem Tag fertig geworden. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich da auch hingepusht hat. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich noch einen Monat gebraucht. Insofern war es gut so. Und
also wo habt ihr gesendet?
Wir haben ein Studio auf dem Kampfnagelgelände und tatsächlich gestartet, ich kann den Sender aber von überall über das Internet steuern und tatsächlich gestartet habe ich ihn dann zu Hause in der Küche mit meiner Frau und meinen Kindern um mich rum und da habe ich dann auf den Knopf gedrückt und dann ging es dann los.
Okay, was haben die Kinder gesagt? Wie alt sind die, deine Kinder?
Die sind noch sehr klein.
Okay.
So, also die Älteste ist jetzt in der 2. Klasse.
Okay, die kann aber tanzen und die.
Genau. Wir hören zu Hause viel den Sender und die freuen sich alle drüber.
Okay. Nochmal ganz kurz: Herausforderung, Challenge. Also bist du, ich meine, klar, jetzt haben wir gehört, der Termindruck, aber gab es was für dich? Es war ja so eine Welt, in der du auch vorher noch gar nicht zu Hause warst, Webseite, diese ganzen Geschichten, Vermarktungsdinge, wo du gedacht hast, hey, das hätte ich nicht gedacht, dass das so kompliziert ist oder dann schwierig. Gab es da was, so, was du dich noch erinnerst? Was extrem Zeit gekostet hat oder was nervig war für dich?
Also dieses ganze Thema um die Website rum, das war auf jeden Fall schon komplizierter, als ich es dachte. Also irgendwie, da hast du eine Website und denkst, die sieht gut aus und dann rufst du sie mit einem anderen Browser auf und dann sieht sie plötzlich ganz anders aus und dann rufst du sie mit dem Handy auf und dann sieht sie plötzlich ganz anders aus. Und das hat mich schon überrascht, dass es so schwierig ist, in 2018 war es dann ja eine Website zu bauen, wenn man eben jetzt nicht irgendwie so den Standard-Baukasten benutzt, sondern die war wirklich relativ neu für Sales programmiert. Schon basierend auf so einem CMS-System, aber da jetzt schon relativ individuell gebaut. Und da gab es schon technische Schwierigkeiten, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir da so oft hin und her gehen würden, bis das wirklich stand. Aber vielen Dank an die das da für mich gebaut haben, die da auch meine Verbesserungsvorschläge
und Ungeduld vielleicht
immer sehr tolerant mitgemacht haben. Das hat dann am Ende sehr gut funktioniert.
Okay. Und dann waren die ersten Hörer war Family and Friends.
Genau, klar.
Also, ja, zumindest ist es bei uns so gewesen. Ne?
Ja, klar.
Und dann irgendwann ging das Ding ballistik. Du sagst, du hast mehrere tausend Hörer am Tag. Gab es da, ich sag mal, war das eine natürliche Entwicklung, jeden Tag ein bisschen mehr? Oder gab es irgendein Event, wo du sagst, da wurde ich dann bekannter und plötzlich hatte ich deutlich mehr Hörer auf der Plattform?
Also es sind immer wieder Schübe. So, es ist jetzt nie irgendwie mal so dieser eine Event gewesen, bei dem wir durch die Decke gegangen sind, sondern ich kann eigentlich so einen relativ linearen Graphen zeigen, der immer so nach oben geht. Und was natürlich immer was gebracht hat oder auch nach wie vor was bringt, wenn immer hier Studiogäste da sind, die dann eben auch mit ihren Leuten kommunizieren, dass sie bei uns waren. Und das hat immer was gebracht. Jetzt zum Beispiel, einer unserer ersten Studiengäste war hier ein DJ aus Hamburg, Mirko Maschine heißt er, ein großer der DJ auch. Und der war bei uns im Studio zu Gast und der hat uns dann auch unterstützt, indem er das da geteilt hat bei seinen Accounts. Und das hat auf jeden Fall einen kleinen Schub gebracht. Und aber noch weitere Studiogäste. Und dann gab es im letzten Jahr auch einige Presseveröffentlichungen. Das hat auf jeden Fall auch was gebracht. Also Stern hat was geschrieben. Also
das habe ich auch gelesen.
Online Stern.de Neon. Ja. Das hat wirklich sehr viel gebracht. Also das war beeindruckend. Mhm. Aber auch Veröffentlichungen in der Mopo, hier in der Szene Hamburg, Abendblatt.
Ja, na klar.
Und natürlich auch bei, also für mich natürlich auch sehr wichtig, die Juice. So, das ist so ein Hip-Hop-Magazin, werdet ihr es wahrscheinlich nicht kennen.
Doch, ich habe es gelesen.
Also, ja, genau. Also die Juice, die hatten auf ihrer Website auch einen Artikel über Say Say. Und klar, diese ganze Presse hat was gebracht. Und dann haben wir aber auch, wir machen ja an allen Ecken und Enden, versuchen wir irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Wir verteilen Flyer. Also ich stehe auch irgendwie oft vor irgendwelchen Hip-Hop-Konzerten in Hamburg vor der Tür und verteile Flyer.
Und toll wäre es doch dann, wenn die Kollegen sagen, ich kenne euch schon. Ne?
Genau, das gibt's, ja? Da freue ich mich auch mal sehr, wenn das kommt. Genau, ja? Das kommt auch manchmal. Ja?
Super.
Und
sag mal, und wo wirst du gehört? Also ich meine, gibt ja heute die Analyse her, ne? So ja. Weltweit wahrscheinlich. Also, ja, wir finden es zum Beispiel bei unserem Podcast, das ist in unserer Analyse, der geht ja jetzt auch sozusagen immer höher. So, und da gibt es dann Hörer, ich glaube Mauritius und Indonesien, also ganz verschiedene. Das ist ganz spannend, vielleicht Leute, irgendwelche Auswanderer oder jemand, der gerade im Urlaub ist oder so. Aber bei dir, also wie ist die Verteilung? Inland und Ausland?
Deutschlandweit.
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 Gibt es da einen Schwerpunkt?
Also wie man es jetzt erwarten würde, eher so die großen Städte, ja. Also viel natürlich in Hamburg, ja. Aber auch in Frankfurt und Umgebung werden wir viel gehört, auch in München Umgebung viel, auch viel im ganzen Nordrhein-Westfalen, also auch Berlin, also eigentlich so, wie man es jetzt irgendwie erwarten würde. International spielt jetzt für uns nicht so eine Rolle, weil wir jetzt auch nur die Lizenzen haben, die Lieder in Deutschland zu spielen. So. Insofern gibt es jetzt ein paar Vereinzelte, die da hier und da mal irgendwie aus dem Ausland zuhören.
Wir dürfen nicht drüber sprechen, dass du im Ausland
gehst. Ja, also wenn es jetzt quasi mehr werden würde, also wenn jetzt wirklich eine signifikante Hörerschaft eher aus den USA kommen würde, was aber nicht der Fall ist, dann müsste ich quasi irgendwann mal zu den Verwertungsgesellschaften in Amerika gehen, würde sagen, hey, jetzt muss ich von euch auch mal Lizenzen kaufen.
Verstehe.
Oder ich müsste die alle manuell rausschmeißen immer. Mhm. Aber das sind momentan so minimalen Prozentbereich der Hörer. Das ist also die Masse aus Deutschland. Okay,
wer ist wir? Du machst das nicht alleine?
Nee, genau, wir sind mittlerweile ein kleines Team. Von roundabout 4-5 Leuten, je nachdem, wie man noch so dazuzählt, auch noch 1-2 Freie, die uns unterstützen. Und
okay. Verschiedene Moderatoren und Technik macht ihr selbst? Oder wie kann man sich das so vorstellen für die Leute, die da so jetzt gar nicht wissen, wie so ein Internetradiosender funktioniert? Also wie kann ich mir, wenn man jetzt so Bilder im Kopf entstehen lassen, machen wir ja ab und zu sagen, so jetzt guckt man sich ihr Kampfnagel. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben, wir haben einen großen Raum, den kann man auch bei uns, zum Beispiel bei unserem Instagram-Account, @SaySayRadio, kann man das sehen. Das ist ein großer Raum und der ist aufgeteilt in einen Studiobereich. Das ist da, wo wir vor allem die Morningshow aufnehmen. Also wir haben jeden Morgen von 7 bis 10 live eine Morningshow und dann haben wir abends verschiedene Sendungen und die Sendungen, die werden quasi da gemacht. Es gibt auch einen Moderator, den zieht er sich zu Hause auf. Aber da werden sozusagen die Sendungen gemacht und dann in der anderen Hälfte des Büros stehen 3 Schreibtische. Und wenn wir nicht eine Sendung machen, dann sitzen wir am Schreibtisch und kümmern uns um alles, was sonst so anfällt. Weil im Grunde, auch wenn es jetzt irgendwie ein kleiner Laden ist, haben wir jetzt alle Themen, die jetzt ein größerer Laden auch hat. Auch ich habe irgendwie Buchhaltungsthemen, auch ich habe Personalthemen, auch wir haben Marketingthemen, PR, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, gibt es bei uns auch im Kleinen. Und dazu natürlich vor allem die Musik. Also dieses ganze Thema neue Musik sichten und ins Programm einbinden ist schon, würde ich sagen, immer noch so der Löwenanteil der Tätigkeit.
Und macht immer noch genauso viel Spaß, auch wenn da jetzt so 1000 andere Themen dazu kamen.
Also ich frage
deswegen, ja, weil bei mir ist es ja ähnlich und ich stelle fest, dass selbst Themen, die ich nicht so dolle finde, im Kontext dessen, was ich jetzt neu mache, irgendwie auch cool sind. Also ich akzeptiere Dinge leichter, wenn sie nicht so super spannend sind, weil eben der Kontext so ein fröhlicher und guter ist.
Und weil man es eben viel eigenbestimmter
macht. Ja, genau.
Genau, ja, das würde ich auch unterschreiben.
Ja, genau. Also für alle, die da draußen Buchhaltung nicht mögen, ihr müsst einfach was ganz anderes machen, dann wird auch die Buchhaltung lustiger.
Genau. Oder man
sucht sich. Gerade beim Thema Buchhaltung kann ich es nicht unterschreiben.
ich auch nur partiell. Ja. Sag mal, die Frage stellt sich natürlich, wo willst du sein, wo willst du mit dem Thema hin in den nächsten, ne? 2-3 Jahren. Also das soll wachsen. Soll es da nochmal andere Projekte geben? Also jetzt, wo du Blut geleckt hast mit Hip-Hop, wo du sagst, Mensch, das kommt jetzt so gut an, könnte ich mir auch vorstellen oder kann man darüber noch nicht sprechen? Gibt es da Ideen?
Also mein Traum jetzt unmittelbar erstmal, wenn jetzt erstmal nur so nach 2-3 Jahren, das wäre einen relativ kurzen Horizont, wäre erstmal es zu schaffen, den Sender auf so sichere Füße zu stellen, dass der ein kleines Team und mich trägt wirtschaftlich. Das wäre jetzt erstmal so der Traum, dass man sagen kann, okay, wir arbeiten Hip-Hop und können davon leben. Ja. Das wäre wirklich genial. So, da sind wir noch lange nicht. Ich habe mir selbst noch nicht 1 Euro irgendwie auszahlen können. Und dass man aber vielleicht irgendwann wirklich so über welche Quellen auch immer Geld einnehmen kann, dass man ein kleines Team und sich selbst da finanzieren kann, das wäre ein Traum. Mhm. Ich würde sagen, da würde ich erstmal sehr, sehr gerne hinkommen. Okay. Und das wäre so, sage ich mal, der der Nahtraum.
Ja, und wenn wir jetzt schon die größte Podcast-Veranstaltung Deutschlands wären, könnten wir natürlich da was zu beitragen. Jetzt sind wir ja noch nicht ganz so bekannt, aber auch wir versuchen bei unserer Stammhörerschaft natürlich für Say Werbung zu machen und auch ansonsten Word by Mouse mit allen Leuten, mit denen wir so zukünftig zu tun haben, werden wir das natürlich dann promoten.
Umgekehrt natürlich genauso.
Umgekehrt genauso, das wäre natürlich super. Was kann dir oder was würdest du von deinem Netzwerk gerne haben? Also wie kann man Say noch ein bisschen unterstützen? Auch Sachen, die wir vielleicht jetzt gar nicht im Kopf haben.
Spenden vielleicht.
Ich werde tatsächlich jetzt in Kürze einen Spenden-Button auf der Website einführen. Genau, das wird's geben. Also insofern okay. Da gerne. Okay. Und ansonsten, also die Unterstützung, die am meisten wir brauchen können, die am meisten hilft, ist wirklich weiterempfehlen. So, weil ich meine, man merkt es ja selber, wenn einem jemand, den man kennt, etwas empfiehlt, dann ist man am ehesten geneigt, das auch wirklich mal sich damit zu beschäftigen. Also wenn mein Bruder mir jetzt sagt, hey, das Album musst du dir mal anhören, das höre ich mir dann mal an. Aber wenn ich jetzt irgendwo von einem Album lese, kann es dann natürlich auch mal reinhören, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach immer am höchsten, wenn das jemand aus dem Bekanntenkreis empfiehlt. Insofern jeder, der uns hört und der was mit uns anfangen kann, freue ich mich, wenn er das irgendwie in seinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familienkreis teilt und von dem Sender, von der Story, von der Musik berichtet. Und das wäre eigentlich so die größte Unterstützung, die wir uns wünschen können, dass Leute uns weiterempfehlen.
Also was ich auf jeden Fall machen werde, wir sind ja beide auf LinkedIn, ne? Ja. Und ich habe festgestellt, du bist noch im Anzug auf LinkedIn.
Ja, ich bin ja die ganze Zeit zu faul, das zu aktualisieren. Ich hab's auf meiner Liste. Ich werde es irgendwann noch aktualisieren.
Es gibt wahrscheinlich ganz viele Fredericks, Schlipsträger, die Hip-Hop cool finden. Und ich bin jetzt in LinkedIn relativ gut vernetzt. Ich werde das da erstmal reinschießen. Aber ich finde, Say ist definitiv was auch für ein berufliches Netzwerk wie in LinkedIn. Da kann man sicherlich noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen, weil am Ende des Tages, egal wie viel Doppelmanschetten da draußen rumlaufen, wir sind am Samstag alles Hoodie-Träger und wir essen eben auch nicht immer nur Canapés und super leckere Häppchen, sondern wir lieben die Currywurst, wir lieben das Astra und wir lieben normale, coole Sachen, auch wie Hip-Hop und die Verbreitung in dem Netzwerk ist ja wirklich riesig. Ne? Seid ihr auf Facebook? Ja, seid ihr, ne?
Genau, bei Facebook, da wächst es eigentlich ganz ordentlich, da haben wir jetzt glaube ich so bald 5.000 Abonnenten.
Okay.
Genau, und bei Instagram sind es glaube ich so halb so viele, dann sind es ungefähr so 2,5 oder so.
Wann ist denn Jay-Z das nächste Mal bei euch?
Das wäre natürlich auch so ein Traum. So als Langzeittraum, genau.
Was sagen die alten Kollegen? Die hören dich oder gibt es da noch Kontakte eigentlich, die das jetzt mitbekommen haben? Und oder die Leute, die sagen, es wird sowieso nichts? Immer gut, die werden wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu dir haben.
Ne? Nee, also die, mit denen ich noch Kontakt habe, die sind alle begeistert und die unterstützen das auch. Und ich habe da auch noch auf jeden Fall Kontakt zu Leuten, die auch regelmäßig Say hören und auch mal was schreiben und gerade sogar ein Anwalt, der mich damals eingestellt hat, der schreibt mir regelmäßig, auch wenn er irgendwo auf Geschäftsreise ist und den Sender hört. Und das freut mich immer riesig und das ist großartig, genau.
Gab es an irgendeinem Punkt in den letzten Jahren oder nach der Ostsee, das hast du ja sehr konsequent erzählt, wie du das umgesetzt hast, gab es da irgendwie noch einen Punkt, wo du gezweifelt hast und sagst, ich schaff's nicht, es passt nicht oder es hat ja jeder. Ich meine, es hört sich alles ganz super und ganz straight und gut an. Aber gab es da so einen Punkt, wo du sagst, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, hab die Kraft nicht oder wie war das?
Also ich muss zugeben, es gab auf jeden Fall mal eine Phase, wo ich auch daran gezweifelt habe, ob das Potenzial hat, den Erfolg zu haben, den ich dem Projekt wünsche. Mhm. Gerade so in der Anfangsphase, wo ich halt, also am Anfang war ich ja noch alleine, da gab es noch kein Team. Mhm. Oder ganz am Anfang habe ich einen Freund unterstützt, aber im Grunde war ich alleine. Und dann habe ich die Morning Show immer gemacht von 6 bis 10, schon ab 6 Uhr. Und bin dann quasi morgens irgendwie um 4:30 aufgestanden und habe dann von 6 bis 10 4 Stunden moderiert und danach noch einen normalen Arbeitstag drangehängt. Und das hat dann schon ziemlich geschlaucht, muss ich sagen. So, also das hat mich dann echt schon ganz ordentlich geschafft. Und wenn man dann gerade eben in der Anfangsphase, ich sehe ja, wie viele Leute das hören, so, ja. Und wenn man dann sieht, okay, man ist jetzt irgendwie um 4:30 aufgestanden und da hören jetzt gerade 10 Leute zu. Dann muss man schon ganz schön die Arschbacken zusammenbeißen, am nächsten Morgen wieder um 5:30 Uhr aufzustehen, 4:30 Uhr aufzustehen, um da wieder um 6 Uhr da zu sitzen. Aber mir war das gerade mit dieser Morningshow immer sehr wichtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir brauchen das, um auch als Radiosender ernst genommen zu werden und um uns abzuheben von 1 Million Streams, bei denen einfach nur Musik läuft, sondern ich wollte immer, dass das als richtiger Radiosender wahrgenommen wird. Also dann habe ich das mit dieser Morningshow weiter durchgepeitscht, obwohl mir von vielen Seiten angeraten wurde, es zu lassen. Aber das war auf jeden Fall schon mal eine Phase, wo man dann manchmal dann morgens um 6 da im Dunkeln alleine im Studio sitzt und sich so fragt, okay, kommen da irgendwann nochmal mehr Hörer dazu? Aber sie sind gekommen und es kommen auch noch mehr, immer weiter welche. Und jetzt seit Dezember starten wir auch erst um 7 Uhr. Das war auf jeden Fall was sehr Befreiendes.
Ja. Ist noch irgendwas übrig geblieben aus deinem alten Leben, was du nicht ganz abschütteln kannst? Von der Denke her, von deinen Eindrücken her? Irgendwas, was...
Er denkt einmal die Woche über die AGBs nach.
Also klamottentechnisch jetzt nicht mehr, das haben wir anfangs gesagt. Also du sitzt hier im Hoodie, sehr cool, und Turnschuhe und Jeans, da ist nichts mehr übrig. Aber irgendwo, wo du sagst, hey, das kann ich, es war ja auch eine gute Zeit, hast du gesagt, aber irgendwas bleibt ja auch für dich.
Ich glaube, ich habe immer noch einen relativ hohen Anspruch an jede Art von Arbeit, die ich mache. So, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Charakterzug von mir gewesen, aber schon immer gewesen, aber vor allem in meiner alten Arbeitswelt war es natürlich wichtig, die Kanzlei, für die ich gearbeitet habe, hat sehr hochpreisig gearbeitet, sag ich mal, und auch an Fällen, die schon immer eine gewisse finanzielle Größe hatten, und da hat man sich schon sehr Mühe gegeben, da keine Fehler zu machen, und die Sachen, die man rausschickt, wirklich nochmal genau anzugucken, und das mache ich auch jetzt noch so. Also auch jetzt wirst du bei uns auf der Website irgendwie keine Artikel mit 100 Rechtschreibfehlern finden. Und auch jetzt ist immer noch mein Ansatz, die Sachen eigentlich erst zu machen, wenn ich der Meinung bin, dass es jetzt wirklich passt. Und das bremst mich vielleicht manchmal auch. So, also da gibt es andere Unternehmer, die da eher so, oh, jetzt machen wir mal schnell. Insofern, aber das ist eben so ein bisschen meine Art, die ich eben auch aus dem alten Leben wahrscheinlich mitgenommen habe, dass ich versuche, die Sachen, die ich mache, richtig zu machen.
Hast du Moderationstraining noch gemacht? Wenn du alles so perfekt machst, damit beschäftigt man sich ja auch. Du hast eine gute Stimme, aber das ist ja Voraussetzung. Aber irgendwie nochmal dahingehend irgendwie mit einem Profi das geübt?
Nicht wirklich ich geübt. Ich war tatsächlich mal in so einem Moderationsworkshop. Das ging mal so 1,5 Tage, habe ich mal sowas gemacht. Aber das hat mir so ein paar Impulse gegeben, aber am meisten gebracht hat eigentlich wirklich dieses jeden Tag 4 Stunden moderieren. Also wie gesagt, jetzt die erste, also ungefähr ein Jahr lang habe ich das fast alleine gemacht. Jetzt mittlerweile habe ich einen Kollegen, der auch morgens mal mitmacht oder sogar zwei. Aber wenn du halt irgendwie jeden Tag 4 Stunden etwas machst, dann wird man da einfach automatisch schon, kriegt man halt einfach viel Erfahrung und wird auch besser und lernt mehr darin, so seine eigene Stimme zu hören und ja, ich glaube, das war so eher das Hauptding.
Das schönste Feedback, was ich gekriegt habe, als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, war von meinen Söhnen. Die sagten, jetzt lebst du endlich das, was du uns die ganze Zeit erzählst. Nämlich mach das, worauf du Bock hast, und dann machst du es auch gut. Und wenn du es gut machst, dann wird es auch ein Erfolg. Und dann kommt auch alles andere automatisch hinterher. Kannst du damit was anfangen?
Also meine Kinder wären es noch zu klein, mir sowas zu sagen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie das sozusagen auch verinnerlichen, dass das ist, worum es geht. Und das war ja auch, du hast ja vorhin kurz angesprochen, eine Sache, die mich mit dazu motiviert hat, das jetzt zu tun.
Ja.
Dass das ja auch was ist, was ich mir für meine Kinder später wünsche, dass die das finden, was sie begeistert, wo ihre Leidenschaft liegt, und das dann auch verfolgen und das tun, sich dafür einsetzen. Und genau, dann wird sich da auch Erfolg einstellen. Und ich hoffe, dass ich da auch mit gutem Beispiel rangehe. Meine Frau hat schon vor mir gemacht und jetzt bin ich auch noch, habe ich noch gleichgezogen. Und also absolut, ich hoffe, dass die Kinder das mitnehmen. Und ich wollte eben auch nicht irgendwie später den Kindern sagen, ja, hätte Fahrradkette. Eigentlich wollte ich ja immer mal einen Radiosender machen. Eigentlich wollte ich mich ja immer selbstständig machen. Mhm. Aber ich habe es mich da nicht so richtig getraut. Dann ist es natürlich schwierig, denen zu sagen, hier, lebt mal euren Traum, wenn der Vater das selbst nicht hinbekommen hat.
Also unseren dicken Daumen nach oben hast du auf jeden Fall. Und wir wir wünschen dir nur das Beste, aber wir sind sicher, dass sich das genauso erfüllen wird. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen, aber ich glaube, ich würde, auch wenn es nicht Hip-Hop ist, mit unserem Favorite Jingle enden wollen. Das kennen die Zuhörer schon. I'm feeling happy in a very special way. Ich fühle mich auch echt happy jetzt in einer sehr speziellen Art und Weise, weil ich dich ja aus dem alten Leben kenne, jetzt sehe, wie glücklich und gelassen und total souverän und gut drauf du in deinem Hoodie vor mir sitzt. Das bestätigt auch mich.
Wie dein Hoodie häufiger anzuziehen.
Ja, das habe ich auch. Also ich meine, Chinos und Sneaker und Hoodie kann ich jetzt auch auf der Arbeit. Das ist ganz cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir alles Glück der Erde. Say.de, also say-say.de.
Vielen Dank an euch und euch natürlich auch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und bei allen neuen Wegen, die ihr da so eingeschlagen seid. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Gerne.
Alles Gute, ich freue mich sehr.
Danke. Ja, super. Also, danke, I'm feeling happy in a very special way. I'm feeling happy in a very special way. It's 'cause you.